Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe von The End. Diesmal sind wir in meinem kleinen Kabuff bei Lebensnah im Prenzlauer Berg. Und ich habe heute einen Gast, mit dem, also er und ich zusammen, können mit den Büchern, die wir veröffentlicht haben, glaube ich, über die beiden größten Konstanten, die es auf der Welt gibt, quasi einen Abend füllen. Zu Gast ist Joe Schück. Viele kennen ihn, oder die meisten werden ihn kennen, als einer aus dem Moderatorenteam von Aspekte, neben Kathi Salier. Und er ist mir das erste Mal aufgefallen über einen phänomenalen Buchtitel. Ich glaube, wenn ich jemals ein Buch geschrieben hätte, hätte ich mir das als Titel gewünscht. Nackt im Hotel.
Guten Tag.
Ich begrüße dich, Jo. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Kurz, du bist den meisten als Gesicht von Aspekte bekannt, aber du bist ja nicht nur Moderator, sondern du bist quasi von der Pike auf gelernter Journalist.
Absolut richtig. Also ich habe angefangen, lustigerweise, ja auch beim RBB, bei der kleinen Schwester von Radio 1. Damals war es die große Schwester, Fritz Radio nämlich. Da habe ich angefangen mit journalistischem Werdegang und da hat sich irgendwie das alles schon, die Weichen haben sich schon gestellt. Also die Mischung aus Popkultur und Politik spielte irgendwie von Anfang an eine Rolle. Und als ich in der 9. Klasse damals beim Hessischen Rundfunk mein erstes Praktikum gemacht habe, nämlich beim Radiosender, da wusste ich irgendwie, scheint das meinen Lebensweg zu bestimmen. Und dann bin ich beim ZDF gelandet, habe dann Volontariat gemacht nach dem Studium und wurde wirklich als Journalist ausgebildet. Und es hat sich bis heute durchgezogen. Ne? Bei Aspekte Politik und Kultur spielen immer noch die wesentlichen Säulen meines Schaffens.
Und ich muss sagen, die Lobeshymnen, seit wie vielen Jahren seid ihr jetzt in dem Doppelpack als Moderatorenteam unterwegs?
7 Jahre.
Also die Sendung hat neue Höhen auf jeden Fall erklommen, oder?
Inhaltlicher Art, ja. Und tatsächlich. Naja, also wir sind nicht unzufrieden. Wir haben ja jetzt gerade wieder durch Corona ein bisschen verstärkt, aber auch vorher schon geplant, eine Neuformatierung hinter uns. Also wir machen jetzt keine Kulturshow mehr mit Publikum und Live-Musik vor Ort. Das haben wir einige Jahre jetzt gemacht. Und jetzt haben wir uns gerade wieder etwas gehäutet und haben jetzt ein Reportageformat an den Start gebracht. Und ich bilde mir ein, das passt sowohl gerade in die Landschaft ganz gut rein. Uns allen macht das auch wahnsinnig viel Spaß. Wir sind ein bisschen monothematisch unterwegs, nicht nur, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich mit einer Fragestellung. Und sowohl Kathi als auch ich sind schon immer gerne ReporterInnen gewesen. Und jetzt gehen wir eben mehr dahin, wo Kultur ist, und holen sie uns nicht ins Studio. Und ich habe den Eindruck, das kommt ganz gut an.
Und jetzt für mich als Fernsehkonsument, du bist nicht nur Moderator, sondern bist auch mit für die Inhalte durchaus journalistisch tätig.
Genau, ich bin Teil der Redaktion mit der Neuformatierung mehr denn je. Also wir arbeiten zusammen vor allem dann an Dramaturgien, Storytelling. Wo fängt das Ganze an? Wo hört das auf?
Also kurz für die das nicht wissen, es ist leider im erlauchten Fernsehen sehr häufig so, dass die schönen Gesichter vor der Kamera relativ wenig mit den Inhalten, die sie da präsentieren, zu tun haben. Und das ist bei euch anders und das macht dich glücklich? Ist das was, was dich erfüllt?
Oder? Total. Also wenn ich jetzt nur eine Sprechpuppe wäre, dann wäre ich wahnsinnig unglücklich. Nee, im Gegenteil. Das Inhaltliche ist der Hauptteil unserer Arbeit. Was auch ungewöhnlich ist, weiß auch nicht jeder. Kathi und ich lesen sogar die Bücher von den AutorInnen, die wir nachher interviewen. Das ist auch nicht total selbstverständlich, aber
wirklich? Okay, du nimmst es ernst, was du da machst.
Ja, das ist unser Anspruch. Und ich hoffe auch, man merkt es manchmal. Also zumindest das Feedback nach Interviews ist oft so, ach krass, du hast das Buch wirklich gelesen.
Du hast dich vorbereitet, mein Freund.
Gibt's doch gar nicht.
Das kann nicht wahr sein. Nun sind wir jetzt ja hier quasi bei The End, bei Radio 1. Ihr habt letztes Jahr, zumindest für meine Arbeit, nochmal großen Aufschlag gehabt, weil ihr eine große Sendung rund ums Thema Sterben gemacht habt. Die ist im August, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die rausgekommen letztes Jahr. Die ist immer noch abrufbar. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch als Team dieser Thematik nähern wolltet?
Im Zweifel liegt es auch ein bisschen an so Persönlichkeiten wie dir. die das Thema zum Glück weiter in die Öffentlichkeit gepusht haben. Und ist einfach in der Redaktionssitzung irgendwann mal klar geworden, dass dieses Thema vor allem, sagen wir mal, im Massenmedium Fernsehen zu selten eine Rolle spielt, obwohl es alle betrifft, ne? Von jung bis alt, von arm bis reich. Das ist ja so ein universales Thema, was so selten besprochen wird und so viele Menschen immer noch extreme, wie sagt man, Beißhemmungen haben, überhaupt da sich dem Thema zu nähern. Und aus dieser Überlegung heraus haben wir gesagt, lass uns doch einfach mal ganz so tief, wie wir können, reinsteigen.
Also, wie waren denn die Reaktionen bei euch in der Redaktion? Also habt ihr da auch Beklemmungen gespürt? Habt ihr Zurückhaltung gespürt?
Ja, wie es immer so ist mit dem Thema Sterben, da gibt es die einen, die haben sich damit schon beschäftigt und die können relativ offen darüber sprechen. Und dann gibt es die anderen, die in ihrem Leben zwar dem Tod öfter begegnet vielleicht schon sind, aber sich eigentlich noch nie ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. Und dazwischen changiert das Ganze ja. Aber als ich nach der Ausstrahlung der Sendung haben wir dermaßen viele positive Reaktionen bekommen, also überdurchschnittlich viele. Und überdurchschnittlich viele Leute haben mir ungefragt über Instagram oder Mail oder sonst wo ihre eigene Sterbens- oder Todesgeschichte erzählt. Und das hat mich auch im Nachhinein nochmal bestärkt, das Thema quasi weiter hochzuhalten, weil ich fand das wahnsinnig spannend, dass Leute gemerkt haben, hey, da beschäftigt sich jemand im Fernsehen damit und macht das öffentlich. Und sie fühlten sich alle bestärkt, ihre eigene Geschichte zu erzählen, weil sie offenbar ansonsten auch zu wenig Ventile haben, darüber überhaupt zu sprechen. Das war auch im Nachhinein nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen. Und das wird sicherlich nicht die letzte Sendung über den Tod gewesen sein.
Bei Kathi weiß ich das. Die ist dem Thema zugewandt. Die hat, glaube ich, in Köln auch ist gefährliches Halbwissen eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht. Genau. Die ist da sehr engagiert. Ich meine, du bist, glaube ich, 2 Monate jünger. Du bist auch 80er Baujahr.
Genau.
Und wie zumindest ich habe trotz meiner Arbeit sehr lange so mit dem Nimbus der Unsterblichkeit einfach gelebt. Also ja. den habe ich, glaube ich, auch bis jetzt noch nicht so richtig abgelegt, leider. Glaubst du, dass man ein gewisses Alter erreichen muss, um sich dem Thema annähern zu können? Oder braucht man gewisse Erlebnisse?
Also ich würde mir wünschen, dass man nicht erst die 40 voll machen muss, bevor man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Denn ich habe es also ganz persönlich gemerkt, dass die Auseinandersetzung damit eine extreme Befreiung auch war. Nicht nur journalistisch, sondern auch persönlich. Und natürlich will man mit Anfang 20 nicht darüber reden, wie das ist mit Tod und Sterben. Auf der anderen Seite passiert einem das ja auch mit Anfang 20. Ich meine, wir leben in der Pandemie, ständig sterben irgendwelche Angehörigen gerade irgendwo. Das heißt, je besser man sich vorher damit auseinandergesetzt hat, desto weniger stark ist der Aufprall, wenn es dann passiert.
Das weiß ich manchmal gar nicht, ob das... Ich glaube, der Aufprall wird anders. Also ich glaube nicht, dass man weniger traurig wird oder weniger schlimm, aber vielleicht hat man das Glück, so seine Bedürfnisse ein bisschen besser einschätzen zu können, wenn man vorher schon mal auf diese Stelle geschaut hat.
Ja, ich gebe dir recht. Also Trauer ist immer eins der wahrscheinlich heftigsten Gefühle, die einen so übermannen oder überfrauen können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass man damit einfach besser klarkommt, wenn man vielleicht schon mal mit jemandem darüber gesprochen hat, wie man zurechtkommen kann. Also wenn man eben nicht komplett unvorbereitet quasi auf...
Ich meine genau das, was ja. du hast die Möglichkeit, einen Kanal zu haben. Das heißt nicht, dass du plötzlich besser schläfst oder dass du plötzlich weniger traurig bist. Und was du gerade erzählst mit diesen Rückmeldungen, das sehe ich ja auch in Reaktion auf unsere Arbeit. Wie groß, und das ist für die Hörer jetzt hier vom Podcast natürlich auch ein bekanntes Thema, wie groß das Bedürfnis ist, darüber zu reden und normal drüber zu reden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen... Also man muss das sagen, du hast deine Mutter verloren vor kurzem. Mhm. Gibt es einen Zusammenhang mit der Sendung? Ist das da quasi, oder ist das nur durch Zufall, dass das zusammen was gefallen ist?
Das war ein morbider Zufall tatsächlich. Wir haben das Thema vorher schon auf dem Zettel gehabt und eigentlich, also ganz kurz nach dem Tod meiner Mutter, das war letztes Jahr Juni, und die Sendung kam im August. Also ich war mittendrin in der stärksten Phase, die ich so auch noch nie erlebt habe, weil so ein naher Mensch ist noch nie von mir gegangen. Und das war aber, für mich war es eine, also jetzt im Nachhinein kann ich das alles so beschreiben. Zu diesem Zeitpunkt war das natürlich ein also Überwältigung, also von allen Seiten. Aber im Nachhinein hat mir gerade dann auch die Arbeit an der Sendung auch persönlich geholfen. Weil ich mich natürlich viel, also vielleicht, keine Ahnung, strukturierter damit auseinandergesetzt habe und mit Leuten gesprochen habe, die sich damit auskennen. Ich habe das überhaupt nicht zum Thema gemacht in der Sendung, dass ich selber auch gerade einen Trauerfall habe. Aber es hat mir irgendwie gut getan, dass ich mich mit dem Thema
beschäftigen darf. Du hast dich halt wahrscheinlich so von außen mit der Urkompetenz, die du hast, nämlich journalistisch sich irgendwas anzunähern, dich dem angenähert. War das überraschend, dass deine Mama verstarb?
Ja.
Nicht mehr in der Geschichte davor quasi?
Nee, also das war so überhaupt nicht zu erwarten. Und es hat mich auch deswegen natürlich noch mal härter aus der Bahn geworfen, weil keiner damit gerechnet hatte zu dem Zeitpunkt.
Darf ich fragen, was passiert ist? Ist das
erzählbar? Im Endeffekt war es eine Herzattacke, die man so nicht hat kommen sehen. Und es war natürlich, also weil du vorhin auch das Buch angesprochen hattest. Wir waren ja im ersten Lockdown. Mein Buch kam vor ziemlich genau einem Jahr, im März 20 raus. Da waren alle Lesungen gerade abgesagt. Und dann war ich zum ersten Mal seit März außerhalb von Berlin unterwegs, nämlich bei der ersten Lesung meines Lebens in Düsseldorf. Und das war ein total freudiges Ereignis. Da kamen natürlich unter Hygienebedingungen nur ein paar Leute hin, aber alle waren irgendwie glücklich, dass sie wieder raus durften. Ich war glücklich, dass ich endlich mal mein Buch präsentieren durfte. Und an diesem Abend, kriegte ich dann einen Anruf, ohne jetzt große Details. Auf jeden Fall, da habe ich erfahren, dass meine Mutter verstorben ist. Und ich saß in Düsseldorf und sie wohnte auch in Berlin. Und ich saß
vor
in
oder nach der Lesung?
Nach der Lesung. Also ich hatte einen fantastischen Abend, der also dermaßen unfantastisch endete. Und dann saß ich in Düsseldorf und kam da auch nicht weg, weil das war dann nachts. Und bin dann am nächsten Morgen zum Glück mit einem wahnsinnig guten Freund in den Zug gestiegen und wieder nach Berlin zurück. Weil meine Geschwister wohnen auch nicht in Berlin. Das heißt, es war auch keiner da. Es hätte denkbar nicht schlimmer laufen können, was so auch das Drumherum anbelangte. Keine Ahnung.
Das heißt, du musstest dich auch unter Corona-Bedingungen von ihr verabschieden und sie unter Corona-Bedingungen beerdigen.
Ja, im Endeffekt ist sie in einem Friedwald beerdigt worden, in ihrer hessischen Heimat. Das war alles ein langwieriger Prozess, aber ich habe das Gefühl, Corona hat das Ganze jetzt nicht schlechter oder besser gemacht. Also Corona spielte in dem ganzen Prozess eigentlich eine ganz geringe Rolle. Von daher war das jetzt nicht noch.
Das ist interessant, weil das viele, die jetzt so im letzten Jahr hier bei uns waren, klar spielt Corona eine Rolle mit Auflagen, aber das ist nicht Hauptteil deren Wahrnehmung gewesen. Und hätte das Sachen gegeben, wo du heute, auch nachdem ihr die Sendung im Sommer gemacht hast, gesagt hast, das hätte ich gerne vorher so als Instrument für mich gehabt, dann wäre ich vielleicht besser vorbereitet, ist ein falsches Wort, aber du weißt, was ich sagen möchte. Ich wäre vielleicht darauf eingestellt gewesen. Also warst du im Reinen mit ihr? Weißt du, was ich sagen möchte?
Also eine interessante Erkenntnis, die ich irgendwann im Lauf dieses wirklich intensiven Prozesses hatte, war, dass meine Trauerarbeit schon um einiges vorher angefangen hat. Muss ich kurz ausholen. Also meine Mutter ist ein paar Jahre vor ihrem Tod nach Berlin gezogen. Also der Klassiker, ne?
Du wohnst auch hier, muss man dazu sagen.
Ja, genau. Ich wohne auch in Berlin, genau. Und sie hat in Hessen gewohnt und nachdem ihr damaliger Lebensgefährte gestorben war, war sie dann alleinstehend in so einem Haus. Und irgendwann haben wir alle zusammen gedacht, wie wäre es denn eigentlich, wenn sie nach Berlin zieht? Dann hat sie vielleicht auch was von den Enkelkindern und wir sehen uns einfach öfter mal. Und das ist auch extrem gut aufgegangen. Und zu diesem Zeitpunkt, als wir den Entschluss gemeinsam gefasst haben, hatte ich eine Phase von so 3 Monaten oder so. Das ist, wie gesagt, einige Jahre vor ihrem Tod gewesen. Von so 3 Monaten, wo ich wahnsinnig schlecht geschlafen habe. Und wo ich gemerkt habe, ich bin in einer extremen Wallungsphase. Ich will das gar nicht, das war gar nicht unbedingt nur negativ, es war nur so, es hat mich was beschäftigt und ich konnte gar nicht so richtig genau sagen, was es ist. Dazu kam zum gleichen Zeitpunkt, als meine Mutter nach Berlin gezogen ist, ist mein bester Freund von Berlin weggezogen. In eine andere Stadt mit Family und so, also langfristig, nicht mal kurz, sondern längerfristig quasi aus meinem Dunstkreis verschwunden.
Wo man auch trauern kann, also so, als so. Jemand, der Freundschaft hochhält.
Und diese beiden Ereignisse kamen relativ zum gleichen Zeitpunkt. Und diese Ereignisse haben mich damals so wahnsinnig beschäftigt, dass ich jetzt im Nachhinein sagen kann, dass eigentlich eine Form von Trauerarbeit zu diesem Zeitpunkt angefangen hat. Weil ich wusste natürlich auch, wenn meine Mutter nach Berlin zieht, dann ist das mutmaßlich ihre letzte Station. Ich habe nicht gedacht, dass es so früh passiert, aber ich habe damals schon irgendwie gewusst.
Wie alt ist sie geworden?
70. Ich habe damals schon gewusst, dass sie mutmaßlich jetzt nicht nach Berlin zieht und danach mal irgendwo wieder woanders hinzieht. Und diese beiden Ereignisse zusammengenommen haben mich damals so umgehauen, dass ich das Gefühl habe, dass es dann, als es wirklich zum Tod kam, schon so ein, zwei Verarbeitungsschritte schon hinter mir hatte.
Das ist insofern interessant, als dass, wenn wir so mit Schülern oder Kindern über die Thematik Trauer heranführen, ne, dass ich immer gar nicht so die große Glocke Tod läute, sondern genau über das, was du gerade sprichst. Ne? Also selbst wenn ich mich von einem Freund verabschieden muss, weil der einfach, ne, Freundschaft endet ja nicht, weil jemand wegzieht, aber wenn mein bester Freund nicht in der Stadt Berlin wäre, ist allein die Vorstellung, warte mal, ich kann ihn jetzt nicht spontan treffen, wenn irgendwas ist, ist eine Vorstellung, es ist eine Veränderung, die ich nicht möchte und das hat viel, also eine Trauer ist, ich habe eine Veränderung in meinem Leben, die ich nicht ändern kann, wo es mir schlecht geht und dass wir Kids häufig über diese Thematiken holen. Ne? Was ist denn, wenn du jetzt auf die Oberschule kommst und du deine ganzen Freunde nicht mehr siehst? Wie hältst denn du da Kontakt? Wie schaffst du das, in eine Bahn zu kommen, dass du nicht nur auf das, ah, der ist jetzt weg, sondern nee, ich habe was Tolles, weil dieser Typ in meinem Leben ist oder weil diese Typin in meinem Leben ist. Und ich finde es interessant, dass du diese beiden Themen so eng zusammensetzt, dass es gar nicht um Tod geht, sondern, und da stehe ich immer wieder in meiner Frage, so wie möchte ich mich vorbereiten, weil ich so viele Momente erlebe, wo ich denke, ah, das ist wie Trauer. Ne, also so Sachen zu beenden, sagen so, auch mit Sachen abschließen zu können, ne, zu sagen, ey, bis hierher ist eine Geschichte gegangen und jetzt ist diese Geschichte zu Ende. Und ich hoffe, dass diese Kompetenz, weil ich glaube, dass man da durchaus Sachen lernen kann. Und das heißt, ich meine, muss es mal wieder mit Vorsicht sagen, weil das nicht heißt, dass du weniger traurig bist, aber dass du die Situation vielleicht besser kennst, dass du dir besser gut tun kannst. Mhm. So, ne? Weil erinnerst du dich noch so an die ersten Tage nach der Lesung, nachdem dir das, also ist das präsent noch? Du hast Kinder, wie hast du das deinen Kindern erzählt? Weil Oma jetzt ja nicht alt war mit 70, ne? Mhm.
Also, tja, wie war das? Das war, es ist wirklich faszinierend. Also, wer das noch nicht erlebt hat, dem kann man das auch unglaublich schwer erklären, finde ich. Also, zumindest was da bei mir passiert ist, das war dieses wahnsinnig starke, auch ganz körperliche Überwältigungsgefühl, was dich einfach. Also in meinem Fall war es zumindest so, was mich einfach, also völlig unangekündigt innerhalb kürzester Zeit komplett umgehauen hat. Also körperlich. Ich konnte dann, da, also so Situationen, wo du dich dann setzen musst, weil der Körper gerade nicht mehr mitmacht. Da musst du dich da hinsetzen oder hinlegen. Diese ständigen Heulanfälle, die dann kommen, also zumindest bei mir war es so, die man auch überhaupt nicht kontrollieren kann. Also aus der völlig kalten heraus macht es wumm, fatz, bist du umgehauen. Und das soll jetzt nicht komisch klingen, aber ich finde das auch gerade im Nachhinein auch wahnsinnig faszinierend, ehrlich gesagt. Ich finde das faszinierend, was so ein Körper leistet, wenn es um so eine Trauerarbeit geht. Weil man könnte ja meinen, ja, das hat viel mit irgendwie so inneren Emotionen zu tun und man muss dann so nachdenken und reflektieren. Nee, Bullshit, das ist so wahnsinnig körperlich und wahnsinnig basal. So stark, in den Bildern, die wir so haben, so stark bauchgetrieben, dass man das wahnsinnig schwer erklären kann. So, ne? Also es gibt da bestimmt biochemische Prozesse, die man erklären kann. Aber
ich finde es insofern toll, weil ich gerade, also sag mal so spiegelnd auf das, was wir gerade machen, ich gerade einigen Leuten nahegelegt habe, ich habe einen guten Freund, der ist Osteopath. Weil das, was du gerade beschreibst, wird ganz häufig so ausnegiert oder weggelassen. Das ist auch was Körperliches. Und es gibt eine Ebene, auf der das ja, wahrscheinlich eine biochemische Reaktion ist, aber wo dir aber auch körperlich geholfen werden kann. Also es ist nicht nur eine rein psychische Geschichte. Und ich Leute empfohlen habe, geht mal zum Osteopathen. Also wenn der gut ist, sieht er, wo die Verkrampfungen sind. Und ich bin, weiß Gott, kein spiritueller Typ. Ne? Also ich bin da eigentlich eher so, hä? Und die alle sagen, ja, das gibt so eine Ebene der Verspannung, die konnte der lösen. Und ich aber auch, ich tue mich mit dem Begriff Trauerarbeit immer insofern ein bisschen schwer, als dass Arbeit ist sowas, was ich mir suchen kann. Weißt du, so, das ist ja eher, also A ist es was Normales, also, und ich glaube, das ist eher das, was so für meinen Kopf immer wichtig war. Das, was da passiert, ist normal. Das ist keine Arbeit. Das ist was, was sich dir einfach in den Weg stellt. Und da musst du irgendwie versuchen, mit umzugehen vielleicht. Und ich das eher gut finde, weil das vermisse ich zum Beispiel häufig, dass, das ist eine Männerrunde, ne? dass Männer über so eine Thematik reden, ne? Dass sich Jo Schücks hier hinsetzt und sagt, du, ich habe geheult. Und ich habe geheult wie ein kleiner Junge. Und ich habe das nicht kontrollieren können. Weil, was meinst du, wie häufig ich mit Männern hier zu tun habe, wo ich immer denke, ey, kannst du bitte, also wo ist denn der Punkt, wo das mal rauskommt? Ja, also, ne? Und ich dann immer eher suche, wie kann ich denn einen Raum schaffen? Also du hast es loslassen können. Was denkst du denn, wie viele da kämpfen und sagen, ey, das ist nicht normal, ich heule nicht, ne? Und dass da schon immer noch ein Männlichkeitsbild mitgetragen wird. Und da hoffe ich immer, dass so Aufklärarbeit was verändert und erleichtert. Und da glaube ich, braucht es auch Personen wie du, was du jetzt machst, die einfach, also ohne Scham über was sprechen, was jeder nachvollziehen kann. Also ne, das ist das Absurde. Keiner wird dir sagen, ach, du warst traurig, weil deine Mutter gestorben ist. Jeder versteht das, ja. Aber keiner traut sich, das zuzulassen. Das ist sehr, 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 wie ich finde, bedauerlich, weil du dir auch was nimmst. Ne? Also stell dir vor, du hättest alles weggebissen und wärst sofort wieder ins Funktionieren gegangen. Und es gibt wahrscheinlich eine Generation von Menschen, die hätten sich nicht hingelegt, die hätten irgendwie gekämpft, stehen zu bleiben.
Das ist wahrscheinlich, also ich meine, das ist mir auch im Familienkreis, ne, gibt es auch die Menschen, denen es schwerfällt, quasi die Trauer zu umarmen, möchte ich mal sagen. Und ich stimme dir zu, ich bilde mir ein, das ist denen vielleicht auch längerfristig immer weiter im Weg steht, weil sie noch nicht so tief reingesprungen sind in diese Trauersoße. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber es ist so eine, du musst da im Endeffekt einen Kopfsprung machen, nicht ins kalte Wasser, sondern du musst da richtig, also zumindest bei mir war es so, ich will das gar nicht sagen, dass es bei allen so sein muss, aber für mich hat es wahnsinnig geholfen, da mitten reinzugehen und hab da auch das Glück, dass ich ein Umfeld habe, die das auch zugelassen haben, wo ich eben nicht irgendwie noch mich irgendwie verstellen musste und sagen musste, irgendwie ist schon alles okay. Und genau das, also dieses komplette Zulassen hat mir, glaube ich, aber dann auch geholfen, einfach relativ schnell da wieder, also rauszukommen, will ich gar nicht sagen, weil ich bin immer noch mittendrin. Ne? Es gibt keinen einzigen Tag, wo ich nicht an meine Mutter denke.
Damit zurechtzukommen.
Genau, damit zurechtzukommen, damit zu leben, also mit dem Tod zu leben. Und im Gegenteil ist es jetzt, ich habe vor kurzem gerade mit einer Freundin ein Spaziergedate gehabt und habe gesagt, das Reden über das Sterben hat was ganz Tolles, weil es ist ein bisschen klischeehaft, dieser Spruch, aber weil das Leben so schön wird.
Obwohl ich manchmal bei mir, also wir sind beide junge Väter oder halbwegs junge Väter, ich muss sagen, ich habe das erste Mal Angst vorm Sterben bekommen, als meine Tochter da war.
Ja,
ganz krass, also, und das erzählen mir alle Männer, ja, die so, total. Also, dass ich hypochondrisch denke, also ne, ich meine, ich muss sagen, ich bin einigen Lastern jetzt auch nicht total abgeneigt. Und das fand ich interessant. Kannst du was dazu erzählen? Wie hast du das? Das wollte ich noch wissen. Hast du es deinen Kids erzählt? Hat deine Frau das den Kids erzählt? Wie habt ihr das gemacht? Hast du das intuitiv gemacht?
Die Kids haben es natürlich erfahren. Der eine ist noch so jung, dass er das total, wie soll ich sagen, also neutral erstmal aufgenommen hat. Da ist noch nicht viel passiert, weil ich glaube, das Konzept Tod war ihm auch noch nicht so klar. Dann gibt es noch ein älteres Kind und die hatte, glaube ich, vor allem erstmal damit zu kämpfen, warum der Papa so ein Heulsack geworden ist Und das hat sie erstmal erschrocken, weil das ungewöhnlich ist, ne? Weil natürlich so ein Papa, der jetzt komplett da niederliegt und wie du gesagt hast, wie so ein kleiner Junge am Heulen ist, das hat sie noch nicht gesehen in dieser Form, in dieser krassen Form. Das musste ich ihr erstmal erklären. Und dann haben wir, das war also wahnsinnig, für mich war das wahnsinnig toll, weil sie dann einfach ja, zu mir gekommen ist und wir haben uns einfach...
Sie war fürsorglich.
Sie war fürsorglich. Wir haben uns dann einfach ganz lange umarmt und ich habe später mitbekommen, sie hat dann selber nochmal so ihre zwei Auszeiten gehabt und war dann auch froh, dass ich kam. Das war dann natürlich, körperliche Nähe hilft dann wahnsinnig viel, dass du, wenn jetzt irgendwie ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn du andere geliebte Menschen um dich herum hast. Die helfen dir dann bei dem Verlust irgendwie helfen die weiter. Und das, also ich fand das, also das war wunderschön eigentlich. Also diese gegenseitige Bestärkung hat total funktioniert bei uns irgendwie.
Und wie war das mit deinen Geschwistern?
Grundsätzlich auch gut. Unser Problem, in Anführungszeichen, ist so ein bisschen meine Schwester wohnt im Ausland und hat bis heute bei der Beerdigung nicht dabei sein können. Die konnte Corona-bedingt nicht zur Beerdigung kommen. Das war natürlich der Super-GAU. Das heißt, sie war auch noch nicht am Grab ihrer Mutter. Sie hat überhaupt keine Form der Verabschiedung haben können. Wir haben versucht, so ein kleines Mini-Ritual dann über die Ferne zu machen. Und das tut ihr und mir bis heute auch weh. Mein Bruder und ich waren da sehr, zum Glück auch, wir sind zwar komplett unterschiedliche Menschen, aber in den wichtigen Dingen des Lebens irgendwie dann doch ein sehr gutes Brüderpaar. Wir haben das hier irgendwie mehr oder weniger versucht zusammen zu machen und konnten uns da auch gegenseitig bestärken. Wir haben so ein bisschen gemerkt, als es um die Frage ging, was machen wir bei der Beerdigung? Wie sieht die Beerdigung überhaupt aus und so? Da haben wir gemerkt, dass wir beide gerne auch ein paar Worte sagen würden und haben uns gegenseitig so ein paar Notizen kurz vorher hin und her geschickt. Und da haben wir gemerkt, dass wir komplett unterschiedliche Sachen erzählen wollen.
So zwei unterschiedliche Bilder.
Ja, also es ist wirklich, das war faszinierend. Also ich meine, wir sind ja da mit der Frau im selben Haushalt über Jahre groß geworden und hatten aber beide ganz unterschiedliche wichtige Punkte.
Wie viele Jahre seid ihr auseinander?
Sechs Jahre.
Das ist schon viel, ne?
Spielt natürlich eine Rolle, na klar. Aber ich habe dann auch tatsächlich so gedacht, ah, ich würde gerne darüber was sagen. Und dann hat er gesagt, was, wieso das denn? Das ist doch gar nicht, ich weiß nicht. Und umgekehrt auch so. Und dann hat er gesagt, ah, mir ist das wichtig. Und dann sage ich, was?
Das hat doch. Also ich kenne das, meine kleine Schwester ist 7 Jahre jünger als ich. Und die hat, glaube ich, zum Beispiel, also während als gutes Ostkind hat meine Mutter mich, glaube ich, einmal mit 20 bekommen. Mhm. Sehr, sehr, sehr früh. Mhm. Ja? Das heißt, ich war immer... Also ne, sehr nah, glaube ich, auch dran und häufig sehr auf Augenhöhe. Und für meine Schwester ist die viel mehr Mutterrolle, ne? Die ist viel mehr die Erwachsene. Ich glaube, dass wir da ähnliche Gespräche hätten. Aber konntet ihr euch gegenseitig stützen als Brüder? Also findet man da gerade, wenn man so unterschiedlich ist?
Ja, ohne Frage. Also wir haben uns aber auch...
Oder wie habt ihr euch gestützt?
Vielleicht ich wollte gerade sagen, das darf man ja gar nicht unterschätzen, was da auch eine Welle von drumherum Schissel auf einen zukommt. Das habe ich zwar schon vorher öfter mal gehört, aber diese ganze, ich meine, das weißt du besser als alle anderen, diese ganze Bestatternummer, Dokumente, Bürokratie, Kontakte mit Ärzten und sonstigen Leuten, all diesen Kram, das rollt ja auf einmal über dich drüber, während du... Also ich meine, es ist zwar gesellschaftlich akzeptiert, dass du mal 2 Tage vielleicht nicht arbeiten gehst oder so, aber dass du dann eigentlich auf einmal noch einen Zweitjob als
Leben abwickeln
bekommen hast, der wirklich zeitintensiv sein kann, das sagt einem ja vorher keiner. Also das kann man vielleicht erahnen, aber in dem Fall habe ich auch gedacht, wow, was ist denn das jetzt alles? Und da war ich wahnsinnig froh, dass ich einen Bruder hatte, mit dem ich das partnerschaftlich irgendwie aufteilen konnte wenigstens. Natürlich, weil ich in Berlin war, blieb im Endeffekt ein bisschen mehr an dem Kram an meiner Backe hängen. Aber das war schon echt hilfreich. In dem Moment wird es einem wahnsinnig deutlich, wie schön es ist, wenn man Geschwister hat, mit denen man sich versteht, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Weil das darf man nicht unterschätzen. Neben der ganzen emotionalen Trauer, in Anführungszeichen, Arbeit, hast du echte Arbeit mit dem ganzen Format.
Die dir auch keiner so richtig, also du kannst sagen, so Nachlassverwalter, aber auch da, du musst Entscheidungen treffen. Und genau. Ich glaube, das ist was, womit immer wieder gekämpft wird. wenn du beschreibst, dass sich mit der Sendung, die du für Aspekte gemacht hast, für dich auch, ne, so quasi eine Form von Umgang ergeben hat. Ich beobachte, dass wirklich die letzten Jahre eine mediale Offenheit der Thematik Tod und Sterben, ne, die ARD macht die Themenwoche vor ein paar Jahren. Und ich finde das faszinierend, wie viel Angst dennoch immer so in Medien herrscht. Ich sehe das häufig, wenn es so einen Artikel über uns gibt, wie häufig die verschoben werden. Also ich glaube, wir hatten mal eine Geschichte im Stern. Hallo, lieber Stern. Die haben die über ein halbes Jahr immer wieder geschoben, weil gerade irgendeine andere Thematik war, wo sie dachten, ah, wenn wir jetzt über den großen Anschlag berichten, können wir nicht später über Trauer sprechen. Also wo immer noch so ein medialer Vorfilter, was kann ich meinen Zuschauern zutrauen? Also ich beobachte seit, was weiß ich, seit den 5, 6 Jahren, dass das massiv zugenommen hat, dass sich Medien rantrauen. So, ja. Du bist quasi Betroffener und ja. aber auch Medium. Ja. So, warum hat das so lange gedauert? Ich meine, seit den 70ern haben wir die Hospizbewegung.
Ich glaube, das hat tatsächlich mit dem zu tun, was du vorhin angesprochen hast, dass es zum Glück ein gewisses Umdenken gab, was auch, ja, wenn du so willst, auch mit der Emanzipation des Mannes zu tun hat. Also Emanzipation im Sinne von Gefühle zulassen dürfen. Das bedeutet natürlich auch, dass Redakteure Gefühle zulassen und dass es inzwischen gesellschaftlich akzeptiert ist, dass Männer und Frauen gleichsam Gefühle haben können und auch gleich hart sein dürfen.
So. Surprise, ja.
Surprise, ja. Es klingt wie Surprise, aber es ist ja tatsächlich in der Medienlandschaft und überhaupt immer noch in einigen Teilen der Gesellschaft immer noch ein großes Ding. Und ich glaube, dass man nicht nur beim Thema Sterben und Tod, sondern auch bei allen anderen Themen zulässt, dass es eben neben der rationalen Seite auch noch was anderes gibt. Das hat auch damit zu tun, dass eben das Thema Sterben auch in den Medien vorkommen darf überhaupt. Ne?
Was ich mich frage ist, also ihr seid beim ZDF, das ZDF hat auch Beiräte, wenn ich es richtig weiß.
So ein Fernsehrat, ja. Mhm.
Wo die Kirchen mit drin sitzen. Ja. Wenn ihr euch so einer Thematik wie Sterben nähert, müsst ihr da Rücksprache halten? Ist das was man erklären muss? Weil ich hatte häufig das Gefühl, wir haben das mit dem WDR ein paar Mal als Thema gehabt, ne? Also wo du das Gefühl hast, dass da, ich sag mal so, die kirchlichen Einflussnahme durchaus auf die öffentlich-rechtlichen Medien...
Nein, null. Nein, wirklich. Also ich glaube, das ist beim... Also ich kann mir das beim WDR auch, da gibt es Leute, die da vielleicht mal was sagen, aber nein, also wir fragen vorher nicht irgendjemanden, also auch nicht irgendjemanden im ZDF sonst, schon gar keinen Fernsehrat, ob wir ein Thema irgendwie machen dürfen. Und das ist auch beim Thema Totensterben, also im Gegenteil, ich bin mir nicht sicher, ob die Rundfunkräte sich das angeschaut haben, aber ich glaube auch ein Kirchenvertreter würde nichts dagegen haben, dass wir das Thema...
Ich wollte jetzt gar nicht den Kirchen ans Bein machen, es geht eher darum... In dem Moment, wo du journalistisch anfängst, dich mit dieser Thematik zu beschäftigen, und wir leben in einem christlich geprägten Land, nimmst du Kirchen auch Deutungshoheit. Das ist quasi was, mit dem ich häufig so in meinem Alltag zu tun habe. Ne? Also wir arbeiten sehr, sehr gut mit der Kirche zusammen, aber es ist so, dass das einer der letzten, also ne, Gebären und Sterben ist so einer der letzten Bereiche, wo sich das Abendland immer noch quasi in seiner Deutungshoheit eher den Christen vertreten fühlt. Und ich glaube schon, dass das so eine Generation von Redakteuren gab, die da auch vorsichtiger waren. Also ne, so beim WDR war, glaube ich, jetzt irgendwie eher die Antwort, ob sie sich jetzt von einem Preußen erklären lassen wollen, wie man trauert. Und wir sagen, ja, dass da, glaube ich, schon ein freiheitlicherer Gedanke auch bei den Journalisten, die arbeiten, aufkommt, ne?
Das glaube ich auch. Also lustigerweise ist es bei mir das Gegenteil. Ich war ja früher Messdiener, katholischer Messdiener. Und ich habe, ungelogen, auch das hat mir geholfen. Das klingt jetzt auch alles so, man denkt so, das hat das eine mit dem anderen zu tun. Aber ich war halt einfach als Messdiener, als, keine Ahnung, 10-jähriger Bub, war ich Messdiener auch bei Beerdigungen. Ja. Ich habe das sehr gerne gemacht, weil da gab es Trinkgeld.
Oh.
Es klingt jetzt auch ein bisschen morbide, aber genauso war es. Die Trauernden haben den Messdienern dann immer noch was ins Körbchen geworfen, und zwar ins persönliche Trinkgeldkörbchen. Ich war, keine Ahnung, als Messdiener bestimmt, also bei 50 Beerdigungen. und habe also 50 katholische Beerdigungen erlebt, oder vielleicht waren es auch 100, und in verschiedenen Formen, habe verschiedene Trauernde getroffen. Und
also für die, die noch auf keiner religiösen Trauerfeier waren, muss man aber sagen, dass das katholische Trauerfeiern dann doch durchritualisierter sind als bei den Protestanten, was ich teilweise persönlich gar nicht so schlimm finde.
Manchen hilft das total.
Dass da quasi Rituale feste stehen. Ja. Aber wie war das für dich als 10-Jähriger auf einer Beerdigung zu sein? Das ist ja schon...
Das Schlimme überhaupt in meinem ganzen Dasein als Messdiener ist ja, du bist ja in so einem ewigen Widerspruch zwischen, du bist ein 10-Jähriger, der wirklich hauptsächlich Spaß am Leben hat. Zum Glück hatte ich das damals. Und dann triffst du auf die Rituale, nicht nur bei Beerdigungen, aber überhaupt in der katholischen Kirche. Und du kommst ständig in Situationen, wo du denkst, das ist teilweise so absurd, dass du immer das Lachen zurückhalten musst. Und das ist natürlich bei Beerdigungen noch blöder. Und es ist tatsächlich aber schon mal passiert. Und das war in keiner Weise irgendwie respektlos gegenüber den Trauernden gemeint. Im Gegenteil. Aber es gab halt auch wirklich lustige, absurde und dämliche Situationen. Und dann stehen dann die beiden 10-jährigen Messdiener rum und versuchen irgendwie ihr Lachen zurückzuhalten, was natürlich überhaupt gar nicht passt und deswegen immer größer wird.
Ja, natürlich.
So,
und ich mich jetzt vor ein paar Tagen aus den Socken gehauen, da war ein älterer katholischer Pfarrer, Geistlicher hier aus Berlin, dem augenscheinlich das Bistum das erste Mal ein Smartphone in die Hand gedrückt hat. Er hatte wahrscheinlich bis jetzt immer so einen alten Nokia-Knochen. Und jetzt fing das Ding an zu klingeln während der Trauerfeier. Und er, technisch noch nicht damit, bekam das nicht aus. Und es klingelte immer wieder. So. Und du standst wirklich unten und er versuchte so total, also so ganz seriös dabei zu bleiben. Und hat zu sagen, ey, kann irgendjemand mal kommen, mir helfen, das Ding auszumachen? Versuchte er es immer wieder. Aber das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass quasi so eine Vergangenheit da auch eine Nähe schafft. Ne? Mhm. Also so die Thematik war nicht weg und ist quasi in den Kreis. Weil bist du denn dörflich groß geworden? Oder?
Kleinstadt, so, ich glaube, 12.000 Einwohner oder so. Also man kannte sich dann auch. Jeder wusste, wie es irgendwie läuft. Und ich meine, ich habe dann halt auch, wenn ich 50 bis 100 Mal auf Beerdigungen war, dann war ich halt nicht nur bei der Trauerfeier in einer Kapelle drin, sondern bin dann natürlich auch mit dem Zug dann zum Grab gelaufen und sowas.
Kannte also, wie großartig, das machen wir so gelegentlich im Ich liebe das, mit einem Leichenwagen und jetzt nicht so, aber so mit 200 Leuten die Schönhauser Allee runter. Das ist eine der besten Sachen, die du machen kannst.
Das erinnert mich dann wieder an hier Live and Let Die, James Bond. Da habe ich zum ersten Mal diese schwarzamerikanische Trauerfeier des Feierns und der guten Musik und wir ziehen fröhlich durch die Straßen und haben einen Trauerzug, wo natürlich getrauert wird, wo aber die Leute tanzen. Das ist mir zum ersten Mal bei James Bond begegnet und ich habe gedacht, das ist doch ein Witz. Und habe dann aber gemerkt, nee, es gibt Kulturen, die das genauso machen. Und da wundert man sich dann noch mehr, warum man in Deutschland traditionell zumindest eher nur die schwarz gekleideten
erlaubt. Obwohl man immer aufpassen muss, ich habe das ein paar Mal hier auch gehabt, wenn sogar die Deutschen auf die Mexikaner gucken und sagen, du, die sind nicht weniger, also das ist immer so die Illusion, die sind nicht weniger traurig.
Ja, eben, genau. Aber es ist eine andere Art des Umgangs.
Na, es ist expressiv, ne? Die gehen damit raus, die sind laut dabei und das ist was ich durchaus auch einfach schätze. Hast du heute noch eine Form von Glauben, hat dir irgendeine Form von Glauben beim Tod deiner Mutter geholfen?
Schwierige Gesamtfrage. Also ich bin nicht mehr Mitglied der katholischen Kirche, schon länger nicht, aus diversen, denke ich mal, auch nachvollziehbaren Gründen. Aber ja, also der Glaube ist dadurch nicht abhanden gekommen. Es gibt eine Form von Glauben, die ich sehr schwer definieren kann. Die ist aber, weil ich halt eben christlich aufgewachsen bin, auch irgendwie christlich geprägt. Ich glaube, und da unterscheidet sich vielleicht auch Da unterscheide ich mich vielleicht auch zu meinem Bruder. Dem hat das, glaube ich, stärker geholfen. Bei mir schwebte das irgendwie, war aber jetzt nicht der Anker, an dem ich mich festgehalten habe in dieser ganzen Trauerphase.
Da gibt es wirklich Untersuchungen zu, dass Menschen, die in Religion leben, die irgendeine Form von Erlösung nach dem Tod geben, dass die ganz häufig mit Trauersituationen besser umgehen, um die ich auch so ein bisschen, also da kämpft der Aufklärer mit dem Spirituellen in mir. Also ich beneide die um die, und ich hatte hier Familien, die sagen, nö, die ist an einem besseren Ort. Also, Okay, das glaubt ihr wirklich. Das ist, also,
ist tröstlich.
Ich freue mich da auf der einen Seite für Menschen, manchmal finde ich es auch erschreckend, weil ich dann immer so dazu neige, nee, wir müssen mit Realitäten leben, aber da kämpfen auch mehrere Ritter in meiner Brust, so, weil ich dann manchmal denke, ach stimmt, gibt auch eine einfache Antwort, man muss es nicht.
Ja, das Schöne ist ja auch, also so sehr ich die Kirchen kritisch sehe, so sehr muss man auch sagen, nicht nur, also das Learning, was ich jetzt als Messdiener zum Beispiel hatte, ist ja dann da bei Beerdigungen, sondern in jedem katholischen Gottesdienst, ich glaube, es gibt keinen einzigen, wo es nicht passiert, in jedem katholischen Gottesdienst wird der Toten gedacht. Manchmal mit Namenlicht, manchmal nur ganz allgemein. Das heißt, jedes Mal, wenn du sonntags in die Kirche gehst, wirst du konfrontiert mit Toten. Und das ist natürlich was dann der Katholik, dem Nicht-Katholik in dem Fall voraus hat, weil der Nicht-Katholik kriegt nicht jeden Sonntag gesagt, wir gedenken heute der Toten. Allein, dass es zum Bestandteil des Alltags gehört, dass eben auch die Toten dabei sind.
Mahnung auch, ne?
Eine Mahnung, das ist, glaube ich, so eine ganz kleine Routine, die dir dann wirklich hilft, wenn du in der persönlichen Situation bist.
Obwohl ich sagen muss, es gibt ja auch andere Religionen, es gibt die Religion des Fußballs und es gibt zumindest in Berlin einen kleinen Fußballverein, der am Stadtrand im Osten spielt, wo in der Halbzeitpause die verstorbenen Fans angesagt werden, was ich bis heute phänomenal finde. Also die wirklich, also bei Union steht der, warst du da mal?
Nee.
So, der steht da und sagt, ey, verstorben ist Manne. Manne stand immer oben in E4. Mhm. Ich habe Christian Arbeit auch im, also der ist der Sprecher im Stadion von denen, hab den im Podcast gehabt und für den ist es eine Selbstverständlichkeit, ne? Genau, weil also das zu verschweigen würde auch heißen, wir reden nicht drüber. So. Mhm. Deine Mama ist überraschend verstorben. Hast du daraus irgendwelche Schlüsse für dich gezogen, dass du was vorbereitest? Gibt es einen Plan A, wenn Jo hier rausgeht und hinfällt und nicht mehr aufsteht?
Ja, also tatsächlich habe ich mich, das war aber... Ja, was ich vorhin erzählt habe, also meine Trauerarbeit hat irgendwie ein paar Jahre vorher angefangen, also 2-3 Jahre vorher, vor ihrem Tod. Und in dieser Zeit habe ich auch diese ganzen Patientenverfügungsgeschichten und so weiter
gemacht. Du hast eine?
Ich habe eine, ja. Und Vollmachten nach dem Tod, habe für gewisse Familienmitglieder auch so Banksachen und sowas, die haben auch alles, diese Vollmachten, das habe ich tatsächlich in dieser Zeit gemacht, weil... Das habe ich damals auch nicht so richtig begriffen, aber im Nachhinein weiß ich, das hat was damit zu tun gehabt, weil man natürlich, wenn man über den Tod von einem geliebten Menschen spricht, auch immer mit sich selbst zu tun hat und natürlich logischerweise auch mit seinem eigenen Tod irgendwie klarkommen
muss. Ich habe mal irgendwo gesagt, Trauer ist einer der egoistischsten Gefühle, die es gibt.
So, also das ist, es geht um dich dabei, na klar. So klar, weil das ja auch, da schließt sich der Kreis wieder, ne? Wenn der beste Freund oder die Mutter, ist eigentlich völlig egal, irgendein nahestehender Mensch, die Beziehung zu diesem nahestehenden Menschen, die hat natürlich auch immer ganz viel mit einem selbst zu tun. Man sieht ja in guten Freunden auch immer teilweise sich selbst oder wenn man das nicht tut, dann sucht man darin Dinge, die man selber nicht hat. Das heißt, wenn der gute Freund nicht mehr da ist, dann ist auch ein Teil von mir selbst gestorben. Und natürlich fragt man sich als allererstes, was ist denn, wie wäre das eigentlich bei mir? Also um die Frage kurz zu beantworten, wenn ich jetzt hier rausgehen würde, würde ich persönlich, und das ist wahnsinnig egoistisch natürlich, also wenn ich jetzt noch die letzten 10 Sekunden hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ist halt so. Dann denke ich aber eins weiter und an die Leute, die vielleicht mit mir eng sind. Und dann denke ich, dann kommt natürlich ein ungutes Gefühl, weil gerade was Kinder anbelangt, ne, also das will ich denen nicht antun, dass die jetzt irgendwie ohne Vater sein sollten. Ich persönlich würde sagen, auch das hat die letzten Jahre irgendwie so eine Erkenntnis, die mir gereift ist, das ist schon okay. Also es hat auch was wahnsinnig Tröstliches, wenn man sich mal ganz klar bewusst macht, ey, du bist hier nur ein paar Jahre auf der Erde und ob das jetzt 40, 50 oder 80 sind, macht eigentlich keinen riesen Unterschied. Und das...
Boah, ich hätte schon... Also, ja,
nee, nicht falsch verstehen. Ne?
Also ich liege schon gern da und sage, Halbzeit. Weißt du,
so das... Ja. Ja, das, also nicht falsch verstehen, ich habe auch Bock aufs Leben und so und ich habe auch Bock irgendwie 180 zu werden, aber es ist, wenn man sich's mal ganz klar macht, eigentlich auch gar nicht so relevant, ob's so weit geht oder nicht.
Ich glaube, das ist, was du gerade sagtest, ne? Ich weiß, wir haben irgendwann für dein Mutterschiff des ZDF eine Doku über Nahtoderfahrungen gemacht und ich meinte, ey, eigentlich ist das scheißegal. Also ich verstehe, I didn't get the question. sagt, heißt das jetzt, dass ich anders lebe, weil ich weiß, dass ich noch 10 Jahre lebe? Nee, also ne, das hat keinen Einfluss drauf. Die Frage interessiert mich auch nicht, ne? Und nicht, dass ich, also ich bin der größte Hypochonder der Welt. Also ich habe sofort überall, also das ist, glaube ich, einer der Nachteile von dem Beruf. Kann ich erzählen, ihr habt im letzten Jahr so Rückenschwierigkeiten gehabt. Mhm. Und natürlich jede Geschichte, die hier bei uns in den Laden kommt, wo jemand mit Rückenschmerzen, das dann plötzlich Metastasen waren, also hab ich alles sofort gehabt, ne? Also auch absurd. Da muss ich sagen, musste ich auch, finde ich interessant, aufpassen. Dadurch, dass ich jeden Tag mit der Thematik zu tun habe, muss ich das teilweise umso sauberer von mir abgrenzen. Mhm. Ich muss wirklich einen Strich ziehen, bis dahin darf der Tod kommen und hier hat er nichts zu suchen. Also das finde ich irgendwie...
Du musst privat und berufliches trennen.
Nein, du lachst, aber das habe ich wirklich, ich habe das wirklich doll kennen, also für mich lernen müssen, so okay, bis hierher darf die Thematik kommen und hier möchte ich sie nicht mehr haben, weil ich habe die permanent um mich und würde auch nie zu Leuten sagen, also ich finde es wichtig, sich damit zu beschäftigen, aber ey, lebt dein Leben. Also natürlich, ich habe das auf dem Zettel. Mir ging es ja eher um was ich immer wieder, also auch Leuten mitgebe, um ein bisschen auch den pädagogischen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei Radio 1 aufrechtzuerhalten ist, das, was du gerade beschreibst, dass es eigentlich so leicht ist, sich zu kümmern, nämlich sich einmal zu überlegen, okay, alles klar, wer ist denn von mir abhängig? Ah, meine Kids, vielleicht meine Frau, die gerade ein frisches Kind hat, wie schaffe ich es denn, dass die halbwegs abgesichert ist? Und ehrlich, genau die Fragen habe ich mir auch gestellt, als Tilda, also meine Tochter, auf die Welt kam. Okay, was mache ich denn? Ich mache eine Lebensversicherung, wenn ich umfalle, dass mein Kind trotzdem eine Jeans bekommen kann und meine Frau sich nicht einen nächsten reichen Typen suchen muss, so. Und wie schaffe ich es, weil wir nicht verheiratet sind, dass sie halbwegs rechtlich gut dargestellt ist? So, das sind die Fragen, die ich gehabt habe. Und das ist auch das, was ich all meinen Freunden immer mitgebe. Also, ey, ja, bestatten ist auch Technik. Guck aber, dass du deinen Leuten nicht mehr Steine in den Weg legst, als irgendwie nötig. Weil was du gerade beschrieben hast, ey, so ein Leben abzuwickeln. Und wir brauchen gar nicht über das Thema Erben anfangen zu reden. Das ist hochkomplex, es ist super anstrengend und es ist das Letzte, was du gebrauchen kannst, wenn du trauerst.
Ja, und vor allem das Letzte, was du gebrauchen kannst, wenn du eigentlich wenn du einen normalen Alltag hast. Ne? Das kommt ja dann alles obendrauf. Du willst ja dann irgendwie, hast ja immer noch irgendwie Familie und Job und Kram. Und dann kommt noch so ein Riesenpaket, was du jetzt auch noch irgendwie bearbeiten sollst. Aber ich gebe dir vollkommen recht, nicht, dass ich das jetzt alles im Detail durchgemacht hätte, aber es ist wahnsinnig hilfreich für alle Hinterbliebenen, wenn sie nicht nochmal das Riesenpaket haben. Und das war in meinem Fall auch ein Riesenvorteil, dass eben das Mama ein paar Jahre vorher schon aus einem größeren Haus in eine kleinere Wohnung nach Berlin gezogen ist. Also es klingt jetzt so blöd, ne? Es ist, ja. Aber das war so praktisch, dass wir diesen ganzen Umzug, das Aussortieren, diesen Ballast loswerden, all das haben wir vorher schon gemacht. Das heißt, da hatten wir einen Vorteil, weil einfach schon vieles geklärt war.
Ich habe immer so den Begriff der Freiwilligkeit in der Arbeit. Nämlich, das kann was Heilendes sein, die Wohnung deiner Mutter auszuräumen. Aber die Betonung ist auf kann. Das kann auch eine Qual sein.
Total.
So, und da gucke ich auch immer, ne, gerade wenn so mehrere Geschwister vor mir sitzen, da gibt ja jeder, der so seinen Modus hat. Das gibt so das Geschwisterkind, was in den Orga-Modus fällt, wo du einfach merkst, alles klar, du brauchst jetzt Listen, die du abarbeitest. Okay, ich gebe dir diese Listen. Dann gibt's den, der, ne, der auf der Couch und nee, ich möchte erst mal 3 Tage heulen. Könnt ihr mich in Ruhe lassen? Und da so das klingt so wie so eine Dienst, aber so bedarfsorientiert zu arbeiten, hat dann auch viel damit zu tun, können Menschen, und da will ich auch immer hin, deswegen finde ich es auch so schön, dass du so offen sprichst, können Menschen formulieren, was sie gerade brauchen. Es ist teilweise so einfach, ne? Aber wie, und es ist aber so schwer in der Beantwortung. Wenn ich hier sitze mit und sage, wie kann ich dir gerade helfen? Dann fallen die Gesichter ein, weil da überhaupt kein Gefühl dafür da ist, was brauche ich? Stimmt, was brauche ich denn jetzt gerade so? Ich meinte aber auch nochmal hinsichtlich dir, ich habe jetzt gehört, deine Mama katholisch,
ja,
hat sich dann doch dafür entschieden, ihre irdische Hülle dem Feuer zu übergeben und in einen Wald zu gehen, so ist das für dich eine Thematik? Hast du mal drüber, also weil das ist für mich immer so eine Grundentscheidung und ich finde es interessant, wir sind Berlin hat normalerweise so 90% Feuerbestattungsanteil, ne? Hier bei uns ist die Hälfte Erdbestattung, was glaube ich ganz viel damit zu tun hat, dass man Leuten Zeit lässt, darüber nachzudenken. Wie ist die Entscheidung deiner Mama gefallen? Das hatte sie formuliert? Habt ihr
das? Nee, wir haben es für sie, weil sie, der Tod war auch für sie überraschend. Das heißt, diese Formulierung haben wir auch vorher, also das haben wir vorher nicht besprochen. Ich weiß sicher, dass sie nichts dagegen gehabt hätte zu Lebzeiten. Im Gegenteil, also sie hat selber Beerdigungen miterlebt, wo Leute verbrannt wurden und das gut findet grundsätzlich. Und sie ist auch so eine Type gewesen, die gesagt hat, jetzt macht euch nicht so viel Mühe wegen mir und so ein Kram. Also es war, bin ich mir sehr sicher, in ihrem Sinne. Erstens und zweitens hatten wir, ich muss das immer wieder dazu sagen, dass nicht die Leute denken, ich wäre irgendwie ein gefühlloser Klotz. Wir hatten so eine Best Practice vorher, nämlich ihre Schwester, meine Tante, ist nämlich vorher schon verstorben. Und die hatte sich zu Lebzeiten einen Platz im Friedwald ausgesucht.
Okay.
So, und dann war die Entscheidung relativ einfach für alle Beteiligten.
Mama geht zu ihrer Schwester.
Mama geht zur Schwester und alle sind glücklich damit, weil das auch der Ort ist, wo man sich dann mal treffen kann, wenn man will. Und wir persönlich fanden auch die Friedwald-Thematik, also sowohl das Drumherum als auch den Wald an sich, einfach wahnsinnig schön.
Würdest du da auch hinkommen wollen?
Ja. Also ich finde die Idee des Friedwaldes insgesamt, also es muss ja nicht, es gibt ja verschiedene Anbieter auch dafür, muss man auch dazu vorsichtig sagen.
Sein.
Ja,
Friedwald ist eine Firma.
Ja genau, muss man sehr vorsichtig sein. Ich finde aber die Idee super. Das entspricht schon sehr meinem Bild auch von Sterben, von wegen wieder dahin zurückgehen, wo man herkommt und sowas. Das sagen ja auch die Katholiken zwar, aber viel ritualisierter und mit viel mehr drumherum Aufwand. Und ich bin da relativ unromantisch. Also ich würde auch sagen, verbrennt mich und macht's euch einfach. Also weil also ich als Toter, mir ist es im Zweifel wahrscheinlich egal, was passiert.
Ja, ich hab ganz große Angst, verbrannt zu werden. Ich hab das ganz klar gesagt, auf keinen Fall. Also A, wahrscheinlich, weil ich feige bin und sage, was ist, wenn die doch immer recht hatten und der hätte ganz bleiben sollen, der Körper? Nee, und ich, abseits vom Quatsch, ich sehe eins, das finde ich interessant, dass der Abstraktionsgrad von 60 Kilo, 70 Kilo Mama auf 3 Kilo Mama ist ein relativ großer, also auch für mich als erwachsener Mensch und ist dann teilweise auch absurd finde, was wir da eigentlich zu Grabe tragen. Also quasi, dass das irgendwie die Einlagerung aus den Knochen sind. Also ich persönlich, ich mag dieses Bild, einen Körper zu Grabe zu tragen. Mhm. So, das ist wahrscheinlich aber was eher auch Persönliches, ja.
Ich bin ja dann mit der Urne durch diesen Friedwald gestapft.
Du hast die getragen.
Mein Bruder und ich abwechselnd, ja. Und was ich daran mochte, ist diese Brechung. Diese Brechung auch des, weil das passiert ja auch oft, dass dann Leute traurig sind und auch auf Beerdigungen überhaupt nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und das war so lustig. Das mochte ich sehr. Es war so lustig, weil wir mit dieser Urne durch die Gegend gelaufen sind. Und wie bei so einer schwarzen Komödie wusste dann der Friedhofsmensch, der Friedwaldmensch, wusste nicht mehr ganz genau, wo ist jetzt dieser Baum? Dann sind wir, ist diese ganze Trauergesellschaft, also inklusive alten Leuten mit Krücken und sowas, durch diesen Wald gestapft, fernab von Wegen. Und wir haben diesen Baum gesucht. Und ich mit der Urne. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was passiert, wenn jetzt diese Urne umfällt, aufgeht, keine Ahnung was. Und das war so lustig, diese Brechung, dass mir das wahnsinnig geholfen hat. Und es war, die Stimmung war, also jetzt, wir haben jetzt, es war jetzt keine lustige Stimmung, aber das war dadurch ein bisschen gelöster. Und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt.
Ich habe nichts gegen gelöst. Ich finde, das ist was zum Beispiel wir hier einfach auch häufig erzählen. Es gibt ja all das nebeneinander, ne? Also genau. nur weil du kurz lachst oder weil du kurz was humoresk findest, heißt das, und da muss man so aufpassen, weil ich glaube, dass da so viel Druck auf Leuten herrscht, da immer noch irgendwelchen Verhaltensnormen sagen so, nee, also natürlich darfst du mit mir dreckig lachen, wenn deine Mama gerade gestorben ist. Das heißt nicht, dass du nicht traurig bist.
Genau.
So, ja.
Genau.
Und es gibt einfach, also ne, wie oft ich, ne, was hat denn wieder nach jemand abgeholt? Aus dem Altenheim und die haben alle sehr, sehr, sehr ernst geguckt. Und manchmal, wenn man Leute anhebt, entweicht denen was. Mhm. Also ein Pups. Mhm. Das mussten alle schallend lachen. Und du hast aber gemerkt, wie das denen, also die haben geheult und gelacht an einem, aber das hat denen so viel Angenehmes, Menschliches in die Situation gebracht. Und ich glaube, dass das was ist, wo wir echt noch so ein bisschen Weg vor uns haben, ne? Das Menschliche reinzubringen, dass diese Bandbreite einfach da sein kann. Ejo, ich hoffe, es gibt noch ganz viele, viele Sendungen, in denen ihr über die Thematik sprecht. Und ich hoffe, wenig Sendungen, wo du vorher jemanden verlierst.
Ja, das wäre gut, ja.
Ich danke dir auf jeden Fall für die Offenheit.
Vielen, vielen Dank.
Bis ganz bald.
Ja, bis bald.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.